Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen von Menschen.
Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute mit mir, Annelie Knust, zum Thema Wenn Dörfer zur Bühne werden, kulturelle Landpartie im Wendland zwischen Festivalzeit und Dorfleben. Und falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, holt das gerne nach, schaut vorbei, dann verpasst ihr auch keine Folge. Ja, und heute geht's mit dem Podcast in den Norden Deutschlands, ins Wendland. Denn im Mai wird diese Region zum Festivalgelände unter freiem Himmel. Überall in den Dörfern gibt es sogenannte Wunderpunkte. Und da findet dann Kunst, Theater, Musik oder Workshops statt, mitten im Dorfleben zwischen Höfen, Gärten, Straßen. Und genau dieses Netzwerk an Orten und Veranstaltungen, das nennt sich kulturelle Landpartie. Sie verbindet Kunst, Gemeinschaft und ländliche Räume und prägt diese Region schon seit vielen Jahren. Das Ganze ist entstanden aus dem politischen Widerstand gegen das Atomlager Gorleben und heute aber ein sehr buntes und vielfältiges Festival, das Menschen aus nah und fern anzieht. Und dabei soll es aber heute nicht nur um diese 12 Tage kulturelle Landpartie gehen, sondern genauso spannend ist die Frage für uns, was darüber hinaus eigentlich alles entsteht, wie Projekte, Orte, aber auch Ideen hier wirken und das kulturelle Leben auch im Wendland langfristig prägen. Dazu spreche ich heute mit unseren beiden Gästinnen. Antonia Traulsen, du bist Filmemacherin und Mitbegründerin des soziokulturellen Projekts Quartier 4. Außerdem bist du aktiv bei der kulturellen Landpartie und hast gemeinsam mit Claire Rogan den Dokumentarfilm Wir alle das Dorf gemacht, der ein soziales Experiment im Wendland begleitet. Und ich spreche mit Rainer Süßmilch. Du bist Schauspieler und Musiker. Außerdem wirkst du in unterschiedlichen Theaterproduktionen mit und hast auch viele Musikprojekte selbst mitbegründet. Du bist seit einigen Jahren außerdem in der kulturellen Landpartie mit unterschiedlichen Formaten vertreten, zum Beispiel der Süßmilchsalon und auch darüber hinaus über die Festivalzeit bist du aktiv vor Ort. Ja, jetzt freue ich mich, dass ihr heute beide da seid. Herzlich willkommen.
Danke.
Hallo.
Ja, Rainer, wenn man so auf die kulturelle Landpartie schaut und ihr trefft bestimmt viele Menschen, die das vielleicht auch noch gar nicht kennen. Wie würdest du das in Kürze beschreiben, was das eigentlich ist?
Die kulturelle Landpartie ist ein riesiges Festival, was sich dadurch auszeichnet, dass es eben nicht so ein Eventcharakter hat, sondern dass es extrem persönlich geprägt ist, weil die Menschen auf den Dörfern, natürlich nicht alle, aber doch ein großer Teil, die Scheune ausräumen oder den Stall umbauen und bei sich selber Kunsthandwerk ausstellen, Veranstaltungen machen. Und da geht auch mal was schief, weil es eben nicht Profis sind, Gastroprofis, wobei inzwischen doch auch schon ein ziemlich hohes Niveau, was die Gastro angeht, teils herrscht. Aber es ist ein unglaubliches Spektrum von Malern, Malerinnen, die dann ihre Bilder zeigen und eine Kiste Bier hinstellen. Oder gibt inzwischen auch Cafés, es gibt eben Gastro, es gibt immer wieder auch tolle Konzerte, es gibt Zirkus. Und das ist eine riesige Bandbreite, die einfach aber immer dadurch geprägt ist. Und das ist was, worauf wir auch sehr, sehr achten, weil die, wenn das über 30 Jahre so erfolgreich funktioniert, ist natürlich die Gefahr immer groß, dass eben tatsächlich dann auch die Kommerzialität zuschlägt und dann plötzlich dieser persönliche Touch verloren geht. Und da sind wir als Verein doch immer wieder am Kämpfen, dass wir diesen persönlichen Charakter auch erhalten. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, ach, das war früher viel, viel toller und heutzutage ist es alles gar nicht mehr so schön. Aber das kann ich so nicht bestätigen. Es ist immer noch für mich ein extrem besonderes Festival mit sehr, sehr vielen sehr persönlichen Begegnungen, weil die Leute quasi ihr Innerstes nach außen kehren und ihre Wohnzimmer und ihre Scheunen und ihre Gärten öffnen und gerne zeigen, wie schön es sich hier lebt.
Ja, danke. Ich finde, es gibt schon mal einen echt tollen Einblick auch, was einen dort vor Ort erwartet. Und auch dich, Antonia, wollte ich dazu fragen, was das für dich auch so für ein Moment ist, wenn so eine ganze Region eben für kurze Zeit zum Kulturraum wird. Und du, Rainer, hast ja gerade schon so beschrieben, ist auch sehr persönlich. Man tritt wirklich ein bei den Menschen und sie öffnen einfach ihren Hof, ihre Räume. Wie ist das für dich?
Ja, das ist tatsächlich auch der Aspekt, der mich am meisten interessiert. Ich komme aus der Großstadt und hatte immer schon ein Problem mit kultureller Überforderung und muss zugeben, dass mich das bei der kulturellen Landpartie auch manchmal ein bisschen belastet. Also ich habe, wenn ich nicht selber aktiv bin als Betreiberin eines Punktes, immer das Problem gehabt, dass ich gar nicht der Masse an Angeboten gerecht werden konnte und immer ständig das Gefühl hatte, ich verpasse was. Insofern mein erster Eindruck des Wendlands war die kulturelle Landpartie und das war ein Hof, auf dem die Menschen ihre Go-Karts rausgestellt haben, Biozisch angeboten haben, selbstgepflückte Blumen auf dem Tisch hatten und Stullen geschmiert haben. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wo das war, aber es ist auf jeden Fall meine erste Begegnung mit dem Wendland gewesen und ich fand es total schön. Also ich fand es vor allen Dingen schön, dass man das Gefühl hatte, das Leben auf dem Land einmal kurz selber fühlen zu dürfen. Sehr Bullabü-esque natürlich und nicht im Alltag verortet, aber trotzdem einfach total offen und bunt.
Ja, Rainer, du hast ja gerade auch erwähnt, dass ihr auch immer wieder sprecht über die kulturelle Landpartie und auch im Vorgespräch hatten wir es ja davon, dass es ein Thema war. Was hält euch noch eigentlich zusammen? Ist es immer noch das Thema des Ursprungs, also diese Anti-Atom-Widerstand-Bewegung, die das ja mitbegründet hat? Ich denke auch immer an dieses leuchtend gelbe X. Na, das auch irgendwie ja immer noch in der Region sichtbar ist. Vielleicht nimmst du uns da mal mit, auch so vom Ursprung, wie hat sich's entwickelt, aber auch zu dem, was es heute ist, was Antonia auch gesagt hat, es ist bunt, es ist vielfältig. Genau, und vielleicht auch so der Blick auch darauf, wie das die ganze Region eigentlich dann verändert hat.
Genau, die Region ist ja zutiefst davon geprägt gewesen über viele Jahrzehnte von dem Gorleben-Widerstand. Und vor über 30 Jahren gab es Menschen, die gesagt haben, wir wollen nicht immer nur in den Schlagzeilen sein durch Widerstand, durch Verhindern, durch das Schottern, also das Gleisbett der Schienentrasse sozusagen zu untergraben, sondern wir wollen auch kulturell was auf die Beine stellen. Und da gab es in den ersten Anfängen so einen kleinen Pfingstmarkt, wo dann Kunsthandwerk ausgestellt wurde. Und das wurde halt von Jahr zu Jahr immer größer und war aber wirklich immer auch geprägt eben von dem gelben X und von dem Widerstand der Menschen hier vor Ort, die gesagt haben, es ist ein großes Missverständnis, diese ganze Atomindustrie. Es ist eine riesige Augenwischerei und wir wollen da nicht mitmachen und versuchen halt, soweit es die Zivilgesellschaft oder der zivile Ungehorsam und Widerstand hergeben, wir wollen unsere Meinung kundtun und da sehr, sehr weit gehen, weil wir da überzeugt sind. Und das ist für mich immer wieder, auch wenn wir machen zum Teil Dorfführungen bei uns unter der Woche, gerade wenn es auch nicht so voll ist wie jetzt am Pfingstwochenende vielleicht oder an dem Samstag nach Himmelfahrt, um den Leuten einfach auch persönlich zu begegnen und auch direkt auf Fragen antworten zu können. In diesen Gesprächen ist mir immer wieder klar geworden, für mich ist es ein unglaublich wichtiger Initiationsmoment für diese unglaublich erfolgreiche Geschichte zivilen Widerstandes. Hier in der Region lebten die bodenständigen Bauern und seit Mitte der 60er Jahre sind vor allem aus Hamburg und Berlin, aber auch aus ganz anderen Gegenden Aussteiger und Hippies hergezogen, haben Kommunen gegründet. Die haben sich natürlich überhaupt erstmal nichts miteinander anfangen können. Und dann war aber klar, es gibt diesen Feind von außen. Es gibt eben dieses von der Politik aufgezwungene und mit vielen recht fadenscheinigen Gutachten beschönigte Projekt der Atomkraft. Und dann gab es einen Moment, ich selber war damals noch nicht im Wendland und frage mich oft, wie es dazu gekommen ist, aber diese unterschiedlichen Lager, die sonst nichts miteinander zu tun hatten, haben plötzlich gemerkt, wenn wir uns zusammentun, dann sind wir unglaublich kreativ und unglaublich schlagkräftig. Und wo ich ganz oft denke oder den Leuten noch mit auf den Weg gebe, nehmt das mit. Wir kommen nicht weiter. Die Probleme, die anstehen, die Herausforderungen, die überall auf uns einströmen, die funktionieren nicht darüber, dass wir uns immer mehr in unsere Blasen einkapseln und wissen, wie es geht, sondern wir müssen uns öffnen, auch den anderen Menschen und die erstmal vielleicht eine andere Meinung haben und müssen versuchen, da über den Tellerrand zu schauen und dann gemeinsam was schaffen. Und dann können die Dinge plötzlich eine Dynamik und eine Kraft entwickeln.
Ja, vielleicht auch nochmal, weil du es gerade so erwähnt hast, ne, dieses Miteinander. Wie habt ihr das denn geschafft, wenn ihr da aus unterschiedlichen Ecken kamt?
Ja, das ist wie gesagt was ich nicht direkt aus die Anfänge nicht mitbekommen habe aus eigener Hand. Aber es war schon einfach klar, dass in diesen Begegnungen. Es gab dann natürlich auf den Dörfern sehr viele Treffen immer wieder. Es gab natürlich vor allem allen voran die BI, die Bürgerinitiative, die vieles organisiert hat. Aber es war irgendwann völlig klar, jeder ist in diesem Fieber, es ist wirklich wie so ein Fieber, was da über den Landkreis gekommen ist. Und die ersten Castortransporte waren ja tatsächlich noch so um diese Zeit, um Pfingsten rum im Frühjahr. Und dann haben natürlich die politisch Verantwortlichen sehr schnell gemerkt, damit legen wir ja schon sozusagen den Grundstein für ein einziges Volksfest, und es wurde dann in den November gelegt. Das heißt, es wurde sozusagen dann wesentlich mühseliger, da jetzt diese ganzen, auch diese Protestlogistik auf die Beine zu stellen. Aber es war so, als wir dazu gestoßen sind und hier vor Ort waren, es war halt so, es gab dann inzwischen schon Live-Ticker. Es war immer klar, irgendwie man konnte das verfolgen. Entweder man ist selber zu der Castor-Strecke gefahren oder man kriegte entweder Anrufe oder es hieß dann plötzlich, da und da sind 50 Leute auf den Schienen und die brauchen warme Suppe. Und dann stand da innerhalb von einer halben Stunde, wurden dann die Suppentöpfe da gebracht und währenddessen die armen Polizistinnen und Polizisten, die dann sozusagen vom Nachschub abgeschottet waren und da quasi nicht diese Unterstützung hatten. Also es war wirklich wie so ein ganzes Fieber, was da die Region ergriffen hat und wo wirklich einfach zusammengearbeitet wurde an einem großen Ziel. Und das alles, weil das bezahlt wurde oder weil es irgendwie ein Renommee oder sonst was dafür gab, sondern einfach aus einer politischen Überzeugung heraus.
Und an welchem Punkt kamst du dann dazu und was würdest du sagen, wohin hat es sich jetzt heute hin entwickelt?
Also ich habe damit schon immer sympathisiert. Wir selber sind aber erst 2010 in den Landkreis gezogen und ich habe sozusagen noch zwei Castortransporte dann aktiver mitgemacht. Und dann war 2011 der vorerst letzte Castortransport. Das Thema war natürlich aber lange noch auf der Agenda. Und es blieb trotzdem immer das Thema. Es gab also im Rahmen der kulturellen Landpartie auch immer die Widerstandsparty. Das ist der Freitag vor Pfingsten gewesen, wo in Gorleben beim Zwischenlager eine riesige Party stattgefunden hat. Und der ganze Freitag, da wurden eben alle Veranstalter, alle Wunderpunkte, so nennt sich das ja, aufgerufen, dass sie in den Dörfern die Punkte zumachen und mit ihren Programmen mit nach Gorleben kommen, so dass da quasi diese gesamte Widerstandsparty stattgefunden hat, um einfach nochmal ganz klar auch immer, auch wenn klar war, dass die Castortransporte vorerst ausgesetzt waren, diese Verankerung immer wieder noch festzuhalten. Und als dann klar war, ist ja noch gar nicht so lange her, dass das Gorleben jetzt eben aus dem Rennen für das Endlager raus ist, stand plötzlich die Frage im Raum, okay, was machen wir denn, wie geht's jetzt weiter? Und das ist eine Frage, die wir uns nach wie vor stellen. Was ist dann das Thema für die kulturelle Landpartie? Wie politisch können wir sein, wollen wir sein, ohne dass wir parteipolitisch aktiv sind? Und es gab dann immer verschiedene Themen, aber das hat auch dazu geführt, dass es auch immer wieder die Frage war, okay, also es hat eigentlich seitdem nicht wieder so ein einziges Thema gegeben, was so sehr unter den Nägeln brannte. Also es ging viel um Solidarität, um Vielfalt. Wir haben oft dann in verschiedenen Formen das Thema Wasser als Thema gehabt und haben jetzt gerade bei dem letzten Treffen, wo wir schon mal vorgegriffen haben, auf die Zukunft oder das nächste Jahr gemerkt, eigentlich können wir jetzt nach diesen vielen Jahren wieder bei dem Thema andocken, bei den Plänen, die es gibt zu einer weiteren Nutzung der Kernkraft. Also wir haben noch immer, ein Endlager ist immer noch in allerweitester Ferne und plötzlich kriegt diese Büchse der Pandora, kriegt wieder plötzlich so Zulauf und es sind ja dann nur ganz, ganz kleine und dezentrale Reaktoren und das wird alles so verkauft, als wäre das alles so ganz, ganz nette, niedliche, kleine Problemlöser. Und von daher glaube ich, können wir relativ bald wieder an dem Thema andocken. Ein anderes Thema, was mir in dem Kontext, was da sehr eng damit verknüpft ist, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist die Suffizienz. Also diese Illusion, wir müssten nur die richtige Energieform finden, sei es erneuerbar oder was auch immer, und dann könnten wir eigentlich so weiterleben wie immer. Und das aber eigentlich ja völlig klar ist, wir leben schon seit Jahrzehnten über unsere Verhältnisse und egal wie die Energie ist und wo sie herkommt, wir müssen einfach unseren Bedarf runterfahren. Und das in Verbindung mit einem erneuten Aufklären über die realen Umstände von auch diesen neuen Zugängen zur Atomkraft könnten neue Themen sein für die KLP.
Und wie kann ich mir das vorstellen mit dem Thema? Ist das dann was, was dann alle verbindet, was alle aufgreifen, dass ihr euch einfach stellt?
Also es gibt eine Mitgliederversammlung, es gibt einen Verein und jede, die einen Punkt eröffnen möchte zur KLP, also einen Veranstaltungsort oder einen Ausstellungsort, muss sich bewerben vorher. Das war natürlich auch ein Prozess. Am Anfang war das alles selbstverwaltet, selbstorganisiert, irgendwie auch random, also willkürlich, wer da wann was gemacht hat. Und inzwischen gibt es aber so ein kleines Regelwerk und eine Bürostruktur, aus der heraus einfach auch die Öffentlichkeit geschaffen wird und die Kommunikationsstrukturen moderiert und koordiniert werden. Insofern gibt es regelmäßige Mitgliederversammlungen, in denen dann solche Fragen thematisiert werden. Was ist das Thema des Jahres? Brauchen wir ein Thema des Jahres? Ich glaube, meistens gab es eines, ne? Und da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Perspektiven darauf, welches Thema jetzt für welches Jahr das Richtige ist. Ich bin erst seit 9 Jahren im Wendland und habe mich auch erst in den letzten 2 Jahren richtig mit der kulturellen Landpartie auseinandergesetzt, also aus organisatorischer Perspektive, und habe schon auch gemerkt, dass es einen Generationenclash gibt. Ne? Also es gibt einfach Leute, die von Anfang an dabei waren und die ganz klar diesen Fokus auf Gorleben haben, die ganz stark engagiert waren in der Bürgerinitiative, immer noch die Bürgerinitiative als eine Struktur sehr wichtig finden für ein solidarisches Miteinander im Wendland über kulturelle Filterblasen oder soziale Filterblasen hinausgehend. Und ich glaube, es wird immer wieder eine Diskussion sein einfach. Also ne, ja, es ist eine Diskussion in der Mitgliederversammlung. Es werden Vorschläge gesammelt, die werden vorgestellt und dann wird abgestimmt. So kann man sich das vorstellen.
Ja, und da gerade vielleicht noch eine Rückfrage. Du hast ja auch so ein bisschen gesagt, Antonia, das ist ja nicht so das klassische Festival, ne? Also ihr seid ja jetzt nicht von der kulturellen Landpartie die Organisatoren, sondern es gerade erwähnt, ist auch selbst organisiert. Also was ist so das Spezielle dran? Oder auch du, Rainer, ihr dürft gerne beide antworten.
Ich würde gerne einmal noch mal ganz kurz zurückkommen, vielleicht, weil wir gerade über die Organisationsform gesprochen haben. Also es war relativ früh klar, dass das natürlich was ist, was einen großen Zuspruch hat, was ein großes Publikum anzieht. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, irgendwie ist die kulturelle Landpartie tatsächlich einer der größten Arbeitgeber hier in der Region und schafft wirklich hier nochmal, also das ist schon wirklich auch tatsächlich ein wirtschaftlicher Faktor inzwischen. Wir haben es im letzten Jahr tatsächlich auch erstmals geschafft, auf die Homepage der Deutschen Bahn, dass sozusagen, wenn man www.bahn.de geöffnet hat in der Zeit der kulturellen Landpartie, dass da der Vermerk stand, in Niedersachsen findet, im Lüchow-Dannenberg findet die kulturelle Landpartie statt und da kommt es zu Verkehrsaufkommen und so. Und dass dann die Frage war, wie schaffen wir das, dass das nicht so kommerzialisiert wird und es ist es gleichzeitig ja tatsächlich selbst organisiert. Ne? Also es gibt jetzt nicht irgendwie eine Festivalleitung oder jemanden, der das aufoktroyiert. Es hat sich dann irgendwann herauskristallisiert, dass es sinnvoll ist, weil es gab sehr viele Trittbrettfahrer, die dann einfach auch irgendwie Zeug rausgestellt haben, verkauft haben, aber gar nicht die kulturelle Landpartie mit der Logistik unterstützt haben, sondern sozusagen nur davon profitiert haben. Und wir haben dann gesagt, wir müssen eine Art von Zugang Beschränkungen machen, dass klar ist, dass das wirklich Leute sind, die hier im Landkreis gemeldet sind, dass das Leute sind, jetzt, dass man eben nicht sozusagen irgendwie so ein, ich habe vorhin diesen Begriff Eventstrukturen plötzlich hat, wo der Kommerz eben und das Verkaufen im Vordergrund steht, sondern dass es eigentlich immer wieder auch darum geht, dass es halt diesen persönlichen Stempel hat. Und dann gab es zum Beispiel auch immer diesen ganz heiklen Punkt, es sollte an den Punkten keine Handelsware verkauft werden. Also, dass man irgendwelches Zeug, irgendwelches Nippes oder sowas aufkauft und dann eben weiterverkauft. Und das ist eben ja in der Theorie erstmal ein sehr überschaubarer Punkt und wo sich alle sehr schnell einigen konnten. Und im konkreten Umsetzen hat sich dann aber gezeigt, wie oft lag da dann der Teufel auch im Detail. Was heißt das genau? Es gibt dann Leute, die haben Sachen hergestellt, haben das dann aber auswärtig drucken lassen oder so. Und dann gab es eben riesige Diskussionen darüber. Und es sind auch wirklich viele Federn gelassen worden im Laufe der Jahre, in denen es quasi dieses Bedürfnis gab, diese unglaublich heterogene Personenkreis, die sich da beteiligen, irgendwie zusammenzuhalten. Und es gibt eben auch ein paar Splittergruppierungen inzwischen, die tatsächlich sich dann abgespalten haben, weil sie halt mit bestimmten Konsensentscheidungen des Vereins oder mit bestimmten Regelungen nicht so einverstanden waren. Und wir versuchen aber trotz allem auch mit diesen Splittergruppen uns tatsächlich trotzdem irgendwie zu verständigen, um zu sagen, wir machen das gemeinsam.
Ja, magst du ergänzen, Antonia?
Also ich würde sagen, was Rainer gerade meinte, dass die kulturelle Landpartie einer der größten Arbeitgeber ist. Das ist natürlich nicht so zu verstehen, wie man das jetzt vielleicht aus konservativer Sicht sehen würde. Es ist nicht so, als hätten wir eine Firma und würden tatsächlich Arbeitsstellen vermitteln, sondern es ist einfach eine Möglichkeit für freischaffende Künstlerinnen und Künstler, für Handwerkerinnen und Handwerker, für Theatermenschen, für MusikerInnen, ein Auskommen zu haben für eine Woche oder für 12 Tage im Jahr und darüber ihre Kunst zu verkaufen, ein Publikum zu finden, sich trotzdem auch vielleicht noch zu vernetzen. Also es ist einfach ein total besonderer Arbeitsplatz für 12 sehr intensive Tage. Und für manche Menschen ist es dazu noch einfach auch ein wichtiger Bestandteil des Einkommens, ne, des Jahreseinkommens. Und das ist total divers. Ne? Also unser Wunderpunkt macht zum Beispiel eher Minus, weil wir das Gefühl haben, wir möchten uns beteiligen und wir möchten Menschen eine Bühne geben und wir möchten Ausstellungen organisieren, haben aber noch nicht so ganz offensichtlich verstanden, wie man damit auch Geld machen kann. Was nicht so schlimm ist, weil wir alle anderweitig arbeiten. Aber für manche Menschen ist das einfach ein unglaublich wichtiger Bestandteil des Jahreseinkommens. Und das finde ich schon besonders, weil es eben auch freiberuflichen Menschen auf dem Land eine Arbeitsmöglichkeit gibt, ne? Und das ist nicht selbstverständlich. Also gerade in den Branchen, über die wir sprechen. Das ist ja schon in der Stadt schwer genug.
Ja, absolut. Und wie habt ihr das denn geschafft, dass ihr da hingekommen seid, dass man eben teilweise sich wirklich auch da finanzieren kann?
Ich kann nur von mir sprechen. Ich glaube, bei Rainer war es ein bisschen anders, aber ich bin ursprünglich Filmemacherin und war mit meinem Partner in Berlin vorher. Er arbeitet als Arzt. Das heißt, er ist mit offenen Armen empfangen worden im Wendland. Tatsächlich, die haben wirklich richtige Reisen organisiert für Ärzte, die Lust haben, sich hier niederzulassen. Die haben die eingeladen, an die schönsten Orte des Wendlands gebracht, sie privat gehostet und ihnen Essen gekocht, um ihnen zu zeigen, wie schön es sich hier lebt und arbeitet. Das war total irre. Auf dem Wege hat mein Mann auch erzählt, hat er Leute getroffen, die fast schon in einer Post-Widerstandsdepression waren, weil das gerade so eine Phase war, in der nicht so viel Widerstand stattfand, ne? Und nicht so viel, es gab keine Castortransporte mehr. Und es war einfach wirklich klar, dass diese Generation von Menschen, die jetzt vielleicht irgendwie in die Rente gehen, das war deren Lebenselixier auch auf eine Art. Und wir gehören halt nicht mehr zu dieser Generation. Wir sind ein bisschen zu jung und sind deswegen in den Landkreis gekommen, eher aus der Idee heraus, die Stadt ist für uns eigentlich nicht mehr bezahlbar. Wir würden gerne in Gemeinschaft leben, also mit Freundinnen und Freunden gemeinsam unsere Kinder großziehen. Oder wir haben nur ein Kind, aber genau. Und das war die Motivation. Außerdem wollte ich immer ins Ausland, aber mein Partner nicht. Und deswegen dachte ich, nehme ich das aus vom Land und gehe aufs Land. Das ist für mich ähnlich abenteuerlich oder hat sich zumindest ähnlich abenteuerlich angefühlt. Und dann haben wir uns auf so einem alten Hof niedergelassen. Und ich habe als Filmemacherin gearbeitet und mir tatsächlich als Dokumentarfilmerin meinen ersten Kinofilm oder das Thema für meinen ersten Kinofilm gesucht. Hier direkt um die Ecke in diesem Projekt Hitzacker Dorf. Das war eine 5-Jahres-Langzeitbeobachtung, die mir ziemlich an die Nieren ging auch und die viel Spaß gemacht hat, mich unglaublich vernetzt hat hier im Landkreis, aber auch sehr anstrengend war, weil Corona da reingerutscht ist. Genau, und danach habe ich angefangen, hier im Kulturbereich zu arbeiten. Also in einem linken Kulturzentrum die Leitung gemacht. Bin heute gerade wieder völlig euphorisch wiedergekommen, weil ich so Netzwerkarbeit mache und gucke, wie lässt sich Kultur auf dem Land nachhaltig gestalten? Wie schafft man es, Ressourcen zu bündeln, Menschen zusammenzubringen, dafür zu sorgen, dass diese Ressource, die wir haben, nämlich massenhaft kreative Leute, die wirklich auch bereit sind, ganz viel Kraft in Projekte zu geben, die vielleicht gar nicht so wahnsinnig lukrativ sind, aber sich der Lebensqualität dieses Landkreises widmen, die alle an einen Tisch zu bekommen. Das ist so ein bisschen was ich im Moment gerade im Fokus habe.
Und jetzt habe ich direkt noch eine Frage. War dann der Anlass, ins Wendland zu gehen, unter anderem auch die kulturelle Landpartie oder eben, wie du erzählt hast, dass Ärzte gesucht waren? Also wie kamt ihr überhaupt drauf?
Also ehrlich gesagt ist das eine total absurde Geschichte. Wir saßen beim Italiener mit relativ viel Bier intus, 4 Jahre bevor wir hierher gezogen sind und haben gesagt, wenn wir irgendwann mal ein Kind haben, dann würden wir überhaupt erst aufs Land ziehen. Und dann haben wir noch eine Pro-Kontra-Liste gemacht mit unseren Freunden. Auf der stand ganz weit oben ein Aufsatzrasenmäher. Auf Sitzrasenmäher, Entschuldigung, siehst du, ich saß noch nicht mal auf so einem Ding bisher, deswegen weiß ich auch noch nicht mal, wie der heißt. Aber
ich glaub dir alles.
Es spielt überhaupt keine Rolle gerade, weil unsere Aufsitzrasenmäher sind allesamt kaputt gegangen. Das heißt, wir haben keinen mehr. Aber es war völlig banal. Also es ging tatsächlich am Ende darum, dass wir gemerkt haben, wir können und wollen uns Hamburg und Berlin so nicht leisten. Wir wollten nicht auf wenigen Quadratmetern alleine in der Kernfamilie leben. Und das wäre schwierig gewesen, in Hamburg oder Berlin umzusetzen. Zu sagen, wir suchen uns irgendwie einen großen Ort. Und ehrlich gesagt, Stadtrand als Kind, die immer im Zentrum aufgewachsen ist, ich wollte nicht an den Stadtrand. Ich weiß nicht warum, kann ich dir nicht sagen. Aber dann lieber komplett Arsch der Welt. Das war so meine Idee. Und die kulturelle Landpartie fand ich irgendwie ganz niedlich. Alle meine Mitbewohner sind bestimmt deswegen hierher gezogen. Mich hat es immer ein bisschen überfordert. Ich bin gar nicht so ein Nur-Verfechter. Ich finde, das ist ein total wichtiger Aspekt dieser Region. Aber es ist nicht unbedingt der, den ich am wichtigsten finde.
Okay, also einfach nur die Überforderung wollte ich nochmal nachhaken. Aber das können wir gleich machen, Rainer.
Können wir gerne, ne? Also die Überforderung besteht, glaube ich, zum Teil darin, und das ist natürlich, wenn man selber so wie jetzt ich oder wir, unsere Familie, und zwar die ganze Familie, einschließlich unserer drei Kinder, in den 12 Tagen wirklich von morgens um 6 bis tief in die Nacht arbeiten und Kuchen backen und Kaffee kochen und Konzerte und Lesungen machen. Also diese Überforderung ist sonst natürlich einfach, es gibt einen richtig fetten Reisebegleiter. Das ist, ich weiß nicht, hast du eine Ahnung, wie viele Veranstaltungen, über wie viel, die wir da reden in diesen 12 Tagen? Über 1500 Veranstaltungen. Also es ist wirklich. Es gibt Leute, die bestellen sich Wochen vorher diesen Reisebegleiter und studieren den von vorne bis hinten. Das kann man machen. Ich würde dazu plädieren, man sucht sich irgendeinen Ort, wo man startet, setzt sich aufs Fahrrad und fährt los und entdeckt Orte, an die man sonst gar nicht kommen würde. Und das ist eben das Tolle, dass die Orte so unterschiedlich sind. Das kann also irgendwie eine alte Mühle sein mit einem riesigen Mühlteich, wo dann plötzlich eine Strandbar aufgebaut ist. Das sind zum Teil irgendwelche verwunschenen Höfe. Das sind zum Teil Richtung Elbe oben ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre wieder, wo es plötzlich hügelig wird. Also dieses sich treiben lassen, das ist, glaube ich, ganz schön. Und ich habe natürlich, also wie ich merke, immer, wir denken jedes Jahr darüber nach. Es gibt viele Punkte, die dann mal ein Jahr Pause machen, um einfach rumreisen zu können. Ich merke, ich kann da noch nicht so loslassen. Das liegt auch ein bisschen an unseren Kindern. Die erste ist jetzt aus dem Haus, die ist 22, die andere ist jetzt 19 und der Sohn ist 14. Die verdienen sich also ihr ganzes Taschengeld in der Zeit und für die ist das, was sonst eben nicht stattfindet hier. Also da ist, es gibt Nachtpunkte, wo man irgendwie plötzlich mit dem Fahrrad oder auch mit einem Auto, wenn denn jemand sich bereit erklärt zu fahren, noch abends um 11 irgendwo hinfahren kann und die ganze Nacht tanzen kann. Also das, was sonst eben hier nicht stattfindet, dass man Party machen kann, das ist halt Konzerte, das ist halt einfach cooles Leben. Das ist so kompakt in diesen 12 Tagen, dass die Kinder da also komplett aufleben und Freunde einladen und so. Und ich selber würde mir mitunter schon auch wünschen, noch mehr selber reisen zu können, rumreisen zu können, andere Punkte zu sehen. Das geht unter der Woche manchmal, da ist es ein bisschen ruhiger. Aber eben, also wenn ich den Reisebegleiter sehe, dann bin ich auch jedes Mal völlig erschlagen und denke, wer soll sich das denn alles angucken?
Aber hast du so einen Lieblingsmoment, der so ein bisschen auch die Stimmung nochmal zeigt? Von der kulturellen Landpartie oder vielleicht auch einfach von deinem eigenen Wunderpunkt. Also, dass man so ein bisschen Eindruck kriegt, wer kommt da, was passiert da konkret?
Also bei uns, ne, wir haben dieses klassische Vierständer-Fachwerkhaus, dieses große Hallenhaus, ne, wie es in den Rundlingen eben stehen, die ja immer so kreisförmig aufgebaut. Das war ein Haus, wo ursprünglich quasi das hinterste Drittel der Wohnteil war. Dann waren die ganzen Stallungen, der Wirtschaftsteil, das war sozusagen alles in einem Haus gebündelt. Als die Bauern dann reicher wurden, haben sie natürlich auch Stallgebäude angebaut und so. Und da ist eben immer diese große Tenne hinter der Grotdörr, hinter der großen hölzernen Eingangstür, wo immer die Frage ist, was macht man damit? Manche haben in den 80er Jahren dann das vorne verglast, aber so richtig überzeugend ist das architektonisch eben nicht, weil es nie dafür gedacht war, sozusagen ein Wohnbereich zu sein. Und bei uns ist es halt so, wie in vielen auch, dass der nicht ausgebaut ist, aber eben renoviert ist. Da ist halt quasi ein Estrich drin und ansonsten ist er relativ naturbelassen. Da stehen halt irgendwie Sessel drin. Wir haben das den einen Seiten die Nische zu einer Bar gemacht und da geht es morgens relativ gemäßigt ab 11 los, dass da Kaffee gekocht wird und dass wir selber halt in unserer Küche den Kuchen backen, Tarts und alle möglichen Kuchen und eine gute Kaffeemaschine haben. Und dann gibt's halt immer wieder Momente und das ist für mich was, also es gibt für mich zwei Punkte, die ich sehr mag. Das eine ist, dass mein Bruder, der in Duisburg lebt, und ich, wir sind beide eben Musiker auch und wir laden uns seit 2015 zur KLP immer irgendeinen Gast ein oder einen, genau, sei es Musikerin oder Musiker, manchmal Leute, die wir gar nicht kennen, aber die wir sympathisch finden und mit denen machen wir ein improvisiertes Konzert. Die reisen am Tag vorher an, am Abend haben wir eine kurze Verständigungsprobe und dann machen wir ein komplettes Konzert. Und das sind zum Teil sehr hochwertige, hochkarätige Musikerinnen, Musiker, die da plötzlich hier mit uns aufs Land kommen und sich auf so eine Reise einlassen. Und da sind im Laufe der Zeit so besondere Konzerte entstanden, wo halt klar ist, das ist nicht ein Konzertprogramm, was man lange einstudiert hat und mit dem man jetzt tourt, sondern das sind Begegnungen, die nur so an diesem Abend stattfinden. Und da gibt es halt ein ganzes Stammpublikum, was da eben immer kommt. Die Tenne ist eigentlich immer voll zu diesen Konzerten. Das ist für mich schon wirklich was sehr die kulturelle Landpartie ausmacht und was aber auch ein bisschen unseren Punkt ausmacht, weil wir eben sagen, wir kriegen ganz, ganz oft Angebote von verschiedensten Bands, die sagen, das ist so schön bei euch und das würde so reinpassen und guck doch mal, was wir machen. Und dann sagen wir immer, wir sind kein Konzertveranstalter, wir machen jetzt nicht jeden Tag drei Konzerte, sondern wir suchen nach einer Begegnung und es muss immer irgendwas mit uns zu tun haben. Und eine andere Veranstaltung im Rahmen zum Beispiel ist dieses Jahr, dass wir, ich habe vor anderthalb Jahren eine große Produktion gemacht als Musiker am Thalia Theater und jetzt haben drei Kollegen, Kolleginnen von dort einen anderen Anlass als alle drei Ü50-Jährige eine szenische Lesung von Goethes Werther, die Leiden des jungen Werther gemacht und die sagten dann aus Scherz zu mir irgendwann, das können wir doch mal auch bei dir, bei dieser, wie heißt das, kulturellen Landpartie machen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann euch da ja nicht eine Thalia-Theater-Gage zahlen. Und dann haben sie gesagt, es ist egal, wir kommen einfach und du bewirtest uns und dann haben wir es nett. Und solche Sachen, dass plötzlich Leute, die man irgendwo kennt, die lädt man dann ein und die machen hier was und treffen dann hier auf dieses Publikum. Das ist toll. Und ein anderes Highlight noch, weil du nach Highlights fragst, ist, wir haben ein Klezmer-Duo, was seit vielen Jahren immer bei uns spielt und die spielen dann neben ihrem Konzert, was sie bei uns machen, samstags nachmittags im Rundling zum Tanz auf. Die machen so jüdische Kreistänze für die ganze Familie und dann stoße ich mit meiner Tuba immer noch dazu. Dann haben wir Klarinette, Akkordeon und Tuba und die Klarinettistin ist eine sehr gute Tanzanleiterin und dann sind da zum Teil 100 Leute, die sich noch nie begegnet sind vorher, von wirklich 5 bis 98, die dann im Rundling miteinander tanzen zu einer Musik, die sie noch nicht kannten, einen Tanz, den sie noch nicht kannten. So, das sind so kurz Ausschnitt, so die Highlights für mich.
Ja, Antonia, was passiert bei euch beim Wunderpunkt oder was sind deine Highlights?
Also da wir erst seit einem Jahr selber einen Wunderpunkt haben, kann ich nochmal sagen, dass tatsächlich meine Highlights auch in Süßmilchs Salon stattgefunden haben, musikalisch gesehen. Das waren wirklich so unerwartete Genüsse, die man, glaube ich, selbst in der Stadt selten hat. Und das ist schon besonders, ne? Das ist ein bisschen wie so eine Schatzsuche und man hat manchmal Glück und ist dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ist richtig zu Tränen gerührt oder einfach total überrascht über die Qualität an Kunst, die einem so entgegenkommt. Das fand ich, das ist was Besonderes hier. Und auf unserem eigenen Wunderpunkt hat es mir tatsächlich auch wirklich Freude gemacht, Menschen aus meinem direkten Umfeld, wie eine gute Freundin, Palästinenserin, die ihr erstes Buch geschrieben hat, hat letztes Jahr eine Lesung gehalten und es war eine politisch schwierige Zeit und es waren unglaublich viele Leute da, die sich dann mit ihr und uns unterhalten haben über das Thema. Man konnte sich irgendwie noch den ganzen Abend auf diesem Hof bei relativ milden Temperaturen austauschen. Dann kam zufällig am selben Tag noch eine libanesische Band, die Autorin, also meine Freundin, kannten und dann stellen sich halt so eigenartige Netze her von Menschen, die sich eigentlich nicht kennen sollten, das aber dann irgendwie über Ecken doch tun und sowas ist, glaube ich, sehr, sehr typisch für die KLP oder kulturelle Landpartie, dass man Menschen trifft, die Menschen kennen und man hat Zeit, ne? Das ist anders als bei Kulturveranstaltungen in der Stadt, wo du hingehst und wieder weggehst, dann bist du abends zu Hause, redest vielleicht noch ein bisschen mit deiner Freundin darüber, aber hier hast du einfach dann noch den ganzen Abend auf diesem Hof im Zweifel, insbesondere wenn du selbst Veranstalterin bist.
Ja, vielleicht sollte man an der Stelle auch nochmal sagen, ich habe vorhin schon ein bisschen darauf hingewiesen, aber ich glaube, das ist wirklich nochmal ein sehr, sehr besonderer Aspekt, dass es so unglaublich heterogen ist, ne? Also da gibt es zum Beispiel dann auch Leute, die sozusagen irgendeinen, weiß ich nicht, Job machen und aber abends immer für sich Gitarre spielen und die dann sagen, ach, ich setze mich jetzt einfach mit meinem Hut mal hier hin und spiele Gitarre. Oder eben es gibt sehr, sehr viel Kunsthandwerk, was wirklich von ganz einfachem Gebrauchsgegenständen bis zu unglaublich künstlerischen Dingen geht. Also das finde ich immer wieder völlig verblüffend und deshalb kann ich auch nur empfehlen, nochmal dieses Konzept, dass man wirklich, du hast das mit diesen Fundstücken auch so gesagt, dass man sich so treiben lässt und dann hört man sich irgendwas an und denkt, das ist ja total Scheps oder dann geht man wieder weiter und plötzlich ist irgendwas unglaublich und es ist für jeden Geschmack da was dabei und was nochmal sehr schön auch ist, was wir auch noch immer nach vielen den ganzen Jahren wirklich ganz ein bisschen bockig und gegen alle Widerstände und Schwierigkeiten hochhalten, ist die Hutkasse. Also ganz, ganz vieles findet hier tatsächlich nach wie vor auf Hutkasse statt, dass man einfach sagt, Leute, bedenkt, es ist jetzt nicht irgendein Straßenmusiker, sondern ihr seid hier irgendwie gekommen, weil ihr wisst, dass hier Kultur ist, guckt, was das für Leute sind, aber jeder kann das geben, was er oder sie eben zahlen kann und jemand, der ganz wenig Geld hat, aber trotzdem Kultur erleben will, der gibt dann halt das, was ihm oder ihr möglich ist und andere Leute geben dann halt irgendwie nochmal mehr und das schafft eben auch nochmal so eine sehr persönliche Atmosphäre. Es gibt inzwischen auch manche Veranstaltungen, die tatsächlich auch, wie zum Beispiel die Freie Bühne Wendland, die ein professionelles Theater hier im Landkreis sind, die das einfach nicht können. Aber es gibt immer wieder auch noch viele Veranstaltungen, die eben tatsächlich mit Hutkasse sind. Und es gibt auch Sachen, die tatsächlich mit Eintritt frei sind. So.
Ja, vielen Dank für die schönen Einblicke. Auch für diejenigen, die vielleicht da noch nie waren, haben vielleicht jetzt auch ein bisschen Lust geschnuppert, dabei einzutauchen. Aber bevor wir jetzt weiterreden, haben wir bei Landaussichten immer so ein Lieblingssegment, das heißt Dein regionaler Begriff. Und ja, da wollte ich euch mal fragen, gibt es ein Wort aus eurer Region, das euch besonders gut gefällt oder besonders typisch klingt für euch?
Mir kam, als ich das gelesen habe, dass diese Frage kommen würde, ein Begriff, den ich sehr mochte, pomös. Und dann dachte ich, was ist das denn nochmal genau? Und habe nochmal die Nachbarin gefragt, die sich als inzwischen eine Zusatzausbildung gemacht hat, ist Computerfachfrau und ist aber eben halb in Berlin und halb hier im Wendland. Und die ist völlig begeistert von diesen Rundlingshäusern, von diesen Vierständer oder von diesen Fachwerkhäusern, 2-, 3-, 4-Ständerhäusern und hat sich da also total reingearbeitet. Und dann habe ich gewusst, ich muss sie nochmal fragen, weil es hat irgendwas mit der Bauart dieser Häuser zu tun. Und ich habe dann diesen Begriff tatsächlich auch gegoogelt und er war partout nicht zu finden im Internet. Aber meine Nachbarin Ute konnte mir das dann sagen. Man muss sich das so vorstellen, diese Hallenhäuser, das sind ja wirklich große Häuser, zum Teil 20 oder mehr Meter lang und 13, 14 Meter breit. Und das hinterste Drittel war ursprünglich eben nur der Wohnteil. Da gab es unten den Wohnbereich, vielleicht mit einer Deckenhöhe von 2 Metern oder so, 2,20 Meter, also schon relativ niedrig. Und darüber gab es nochmal so eine Art Lagerraum, Räucherkammer, Abstellkammer. Und die vorderen 2 Drittel, die sind eben die große Tenne gewesen. Und zwischen diesen 2 niedrigen Stockwerken im Wohnbereich und der Tenne selber gibt es auf dem Dachboden einen Höhenunterschied. Und dieser Höhenunterschied ist eben, das ist das Pomös. Das heißt, wenn man auf dem Dachboden war, dann gab es sozusagen über der Tenne, wo das ganze Heu gelagert wurde oder sowas, gab es eben ein bestimmtes Niveau. Und dann gab es eine Treppe nochmal so von einem knappen Meter und dann war man über dem Wohnbereich. Das ist eben das Pomös. Aber für mich ist vor allem einfach dieser Begriff, der war super, der kam irgendwie, als ich das gelesen habe, dachte ich, Pomös ist irgendwie super. Da müsste man eigentlich mal Leute fragen, was sie sich drunter vorstellen, was das wohl sein könnte. So.
Ja, das nehme ich für unser nächstes Fremdwörterraten. Also genau, ich komme aus einer Familie mit einer schwäbischen Mutter und einem norddeutschen Flensburger Vater. Das heißt, die lustigsten Wörter, die kommen ehrlich gesagt eher aus meiner Familie und nicht hier aus dem Landkreis. Hier im Landkreis finde ich total bezeichnend einfach die Namen der Dörfer. Das ist jedes Mal wieder, freue ich mich, wenn ich nach Plattenlase oder nach Penkefitz oder nach Tolstefanz oder nach Salderatzen. Ich finde, diese Dörfer haben teilweise schon so viel Temperament in ihrem Namen, dass ich mich dann auch immer freue, die Leute da kennenzulernen. Und am interessantesten ist es, dass ich wirklich sehr viele nette Leute kenne in einem Dorf, das Kröte heißt. Und da frage ich mich immer so ein bisschen, wie es eigentlich dazu kommen konnte. Aber es gab auch dazu eine Geschichte, die mir meine Freundin jetzt mal erzählen möchte, weil sie sich darüber informiert hat. Genau. Und Schlanze ist natürlich auch toll, wenn man aus der Schanze in Hamburg kommt und dann durch Schlanze fährt. Genau, das sind so Momente, die mich jedes Mal wieder ein bisschen erfreuen, wenn ich hier durch die Dörfer fahre.
Ja, vielen Dank euch beiden, weil es immer wieder schön, so regionale Eindrücke auch irgendwie reinfließen zu lassen und jetzt einfach auch nochmal ein Stück den Blick vielleicht über die kulturelle Landpartie hinaus in die Region und auch über die Festivalzeit so ein bisschen hinaus. Was entsteht denn dort? Also gerade vielleicht auch erstmal an dich, Rainer. Ich habe ja schon gehört, diese schönen Dorfnamen. Du hast mir erzählt, du wohnst ja auch in einem Vorzeigedorf. Zumindest ist der Begriff kurz gefallen. Erzähl mir doch mal, was da passiert oder was ihr noch macht.
Ja, das ist immer ein bisschen eine heikle Geschichte, ne? Als wir hierher gezogen sind, das war 2010. Wir waren in Berlin, Prenzlauer Berg, so die klassische Familie. Alexandra, meine Frau, hat Bühnenbild studiert. Ich bin Schauspieler, Musiker. Wir hatten zu dem Zeitpunkt 2 kleine Töchter. Und ich war viel als Gastschauspieler unterwegs und habe irgendwie in Frankfurt gespielt und in Zürich und in Basel und aber komischerweise am seltensten in Berlin. Und dann habe ich gesagt, okay, dann können wir eigentlich auch aufs Land ziehen, weil ob ich jetzt von Berlin aus pendle oder vom Wendland aus, ist dann ja auch nicht mehr so wild. Und wir hatten das schon immer irgendwie im Hinterkopf, dass wir so geliebäugelt haben, egal wo wir waren, ob das jetzt irgendwie im Elsass war oder im Elbsandsteingebirge, dass wir so geguckt haben, guck mal, das hier steht leer und das wäre doch, wie wäre das, wenn man hier wohnen würde. Und das war so ein Zeitpunkt, als unsere älteste Tochter, die Kita, näherte sich dem Ende und die Frage war, was machen wir? Und alle oder viele andere aus der Kita waren in Wohnprojekten involviert in Weißensee oder Pankow und es war klar, die ziehen dann so irgendwie an den Stadtrand von Berlin und haben dann so ihr kleines Gärtchen und irgendwie war dann von uns aus plötzlich immer stärker dieses Bedürfnis zu sagen, Mensch, lass uns doch nochmal überlegen, dass wir komplett rausziehen. Und ich hatte lustigerweise einen Kontakt ins Wendland schon viele Jahre. Ich spiele so ein etwas spezielles Instrument, die Konzertina, das ist diese kleine sechseckige Harmonika. Kennt man am ehesten aus dem Zirkus oder aus irgendwelchen Kinderbüchern, wo so eine Ente so ein Instrument spielt, aber die wenigsten wissen, wie es heißt und auch wie es sich spielen lässt. Und da gab's schon immer so eine kleine Szene und so ein norddeutsches Konzertinertreffen im Wendland. Und da bin ich zufällig gelandet und war völlig konsterniert von diesem Moment, wenn man gerade natürlich auch dann Musik gemacht hat zusammen. Und dann ging man abends dann noch vor die Tür und plötzlich macht es plopp in den Ohren und es war total still. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, wie toll ist das? Und natürlich diese Natur hier draußen so. Und dann kam das eben, dass wir gesagt haben, wir suchen jetzt im Wendland und wurden dann tatsächlich auch fündig und wussten jetzt erstmal gar nicht so, wo wir da gelandet sind. Und es stellte sich dann heraus, dass es eben ein Ort ist, die Jahren im Südkreis in der Nähe von Wadeweiz, wo es eben schon sehr, sehr viele Jahre immer sehr aktive Menschen gab, sei es bei der kulturellen Landpartie, aber sei es auch bei verschiedenen anderen Gelegenheiten. Und man kann so völlig vereinfacht, könnte man sagen, die Bevölkerung im Wendland kann man so ungefähr dritteln, ne? Das ist vereinfachend jetzt, aber es ist was dran, dass man sagen kann, es ist so ein Drittel alteingesessene Bauern, dann gibt es so ein Drittel Hippies, die irgendwie in den 60er, 70ern hier in irgendwelche Kommunen gezogen sind und dann gibt es ein Drittel, was inzwischen mehr und mehr wächst von Familien, die wie wir eben oder wie ihr, Toni, dann gesagt haben, Mensch, wir wollen unser Kind nicht in der Stadt aufwachsen sehen und die dann jetzt hierher gekommen sind. Und in den Jahren gab es eben dadurch sozusagen immer, was mir sehr entgegenkam, ist, also für uns war es nie das Modell zu sagen, wir wollen jetzt eine Kommune machen oder wir wollen jetzt irgendwie eine große Hofgemeinschaft machen, aber wir wollten auch nicht jetzt einen Hof irgendwo in Alleinlager haben. Und als wir hierher kamen nach den Jahren, gab es eben verschiedenste Aktionen, die das Dorf gemeinsam gemacht hat, wie es die ja auch in vielen ländlichen Regionen auch gibt. Das Schöne im Wendland zu dem Zeitpunkt war halt, dass dadurch, dass es eben durch die ganze Anti-Atomkraft-Bewegung gab es eine große Tradition von Zugereisten. Und auch weil einfach natürlich das, als wir noch zwei deutsche Staaten hatten, ist ja, das Wendland ist ja wie so eine Art Wurmfortsatz in der DDR gewesen. Ne? Also mit an drei Seiten gab es die DDR. Das hat, glaube ich, auch sehr dazu beigetragen, dass die damalige Landesregierung fand, super, wir machen da ganz viele Atomkraftwerke und noch eine Wiederaufbereitungsanlage. Wir haben die Elbe, die fließt dann weiter so, da können wir alles kühlen und ansonsten ist es erstmal viel DDR drumherum, so der Klassenfeind. Und deshalb sind ja wirklich unglaublich viele Menschen da auch weggegangen und deshalb standen halt riesige Höfe leer. Und dadurch gibt es eine große Tradition an Zuzug. Es ist eben nicht so wie in manchen Regionen, wo man dann nach drei Generationen immer noch der Zugezogene ist, sondern es hat hier schon eben sehr früh dann auch eine Durchmischung stattgefunden. Und bei uns im Dorf gab es eben, wie gesagt, so verschiedenste Initiativen. Wir hatten dann eine Zeit lang mit drei Nachbarn zusammen, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn wir schon den Platz haben, dann probieren wir das jetzt mal aus, dass wir drei Schweine haben und die halt gemeinsam als Nichtbauern, aber so nebenbei halt großziehen und dann auch schlachten. Und für mich war das dann super. Ich bin dann zum Teil halt unterwegs gewesen. Unter der Woche habe ich dann in, weiß ich nicht, Hannover oder Hamburg oder irgendwo gearbeitet an Theatern und kam dann am Wochenende nach Hause. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, war, dass ich den Schweinestall ausgemistet habe und nicht wie, als ich noch in Prenzlauer Berg wohnte. Das war schon wirklich so. Also in Prenzlauer Berg kam ich am Wochenende nach Hause und dann saß man in der Kneipe und alle redeten unglaublich wichtig über ihre Projekte, die sie machen und was sie jetzt wieder vorhaben und so. Und hier war es dann so, die Leute haben dann auch, aha, du bist gerade an dem Theater und wie heißt das? Ah ja. Und dann war es aber auch, dann klar, geht um andere Dinge und da muss man überlegen, haben wir genug Holz für den Winter und müssen jetzt irgendwie die Schweine langsam mal geschlachtet werden. So. Das Ende von dieser Schweinegeschichte ist, dass vier Fünftel meiner Familie jetzt Vegetarier sind. So. Aber was ich da auch gesehen habe, und deshalb bin ich immer so ein bisschen heikel, auch mit diesem Wort zu Vorzeigedorf oder so, es gab dann so eine Zeit, sagen wir mal so 2016, 17, 18, da gab es plötzlich eben so eine großes Interesse, da gab es plötzlich von großen Zeitungen, vom NDR großes Interesse, wie ist denn das alles und können wir nicht mal und die Jahren und wir haben gehört hier und dann so und dann gab es plötzlich wie so eine Art Hype und es wurde alles so, weiß ich nicht, alles so ein bisschen hochgejubelt und man hat dann Interviews vielleicht auch gegeben und alles, was da drin stand, war eigentlich auch richtig auf eine Weise und trotzdem aber durch dieses Format, weil es dann irgend so ein Hochglanzheft ist, hat es plötzlich doch wieder nicht so richtig mit dem zu tun, wie es hier wirklich ist und es gibt tatsächlich viele Dörfer hier und viele Orte, an denen das sehr, sehr gut funktioniert, die Kommunikation untereinander und zwischen diesen Menschen, die halt zum Teil hier nach wie vor Haupterwerbsbauern sind und vielleicht irgendwelchen Leuten, die eher künstlerisch oder sozial hier zugange sind oder so. Und es gibt genauso auch die Dörfer, wo man sich halt dann auch eben verstreitet und irgendwie auf die Nerven geht. So, ne? Das ist halt letztlich überall ganz ähnlich. Und von daher finde ich, ist unser Dorf so ein bisschen exemplarisch in mancher Hinsicht. Und gleichzeitig ist es halt auch einfach ein ganz normales Dorf und man muss mit den Leuten reden und manchmal ist einer halt sauer, weil wieder irgendwas nicht geklappt hat oder weil bei der kulturellen Landpartie, muss ich hier auch nochmal ganz klar sagen an der Stelle. Das eine war, dass wir wirklich wir haben einen großen Haupterwerbsbauern hier, der natürlich da extrem drunter leidet, wenn hier alles zugeparkt ist und einfach ganz viele Leute da sind und so, der gucken muss, wie er mit seinen Maschinen durchkommt und als jetzt vor ein paar Jahren während der kulturellen Landpartie irgendwelche Menschen auf seinen Äckern Schilder aufgestellt haben, wo drauf stand, hier spritzt der Bauer Gift, dann war erstmal für ein paar Jahre auch der Ofen aus und ich konnte nicht bei ihm vorbeigehen und sagen, kannst du mir mal deinen Gabelstapler leihen, sondern dann war es irgendwie erstmal Ärger. Also das ist schon auch wichtig, dass man da irgendwie miteinander gut auskommt und einfach so und so lange. Klar, ich wäre auch froh, wenn er eher Biobauer wäre, aber er hat eben diesen anderen Weg gewählt und solange das rechtlich im Rahmen bleibt und er sich an die Regeln hält, dann kann ich ihm als zugereister Städter keine blauäugigen Vorwürfe da machen und sagen, Mensch, du müsstest doch aber und so bevormundend da mit meiner romantischen Vorstellung von irgendwelchen Ökobauern dann kommen, so, ne?
Apropos romantische Vorstellung, ich glaube, ein Aspekt, den ich jetzt, also ich bin in der Zeit gekommen, als das Königreich Diaren geworden ist, das Dorf aus dem Rainer kommt und das durch die Nord Story vom NDR wirklich wahnsinnig gehypt wurde und Menschen tatsächlich richtig touristisch hier unterwegs waren und sich dieses Dorf angeguckt haben und fast schon auch versucht haben, in die Nähe zu ziehen. Das erinnere ich noch. Genau, wir haben ein paar Kilometer weiter einen Hof gefunden in einem Dorf, das extrem kinderreich und sehr divers ist. Also wir haben sehr unterschiedliche Parteizugehörigkeiten und sehr unterschiedliche Hautfarben in unserer Bevölkerung. Und es sind nur 8 Höfe. Und ich fand tatsächlich die Erkenntnis am interessantesten und auch am anstrengendsten beziehungsweise deprimierendsten, dass wir natürlich als Erwachsene hierher ziehen oder hergezogen sind mit einer Bullaby-Vorstellung, die aber nicht mit einbezieht, dass die Eltern von Bullaby keine große Rolle gespielt haben. Wenn man sich mal die Kinderbücher vor Augen legt, dann merkt man, dass die Kinder wirklich eine gute Zeit haben, aber die Eltern eher als Randfiguren vorkommen. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was ich mir in Bullaby immer so erhofft habe und dem, was ich dann als Eltern von Bullaby sein durfte, da brauchte ich ein paar Jahre, um meine Rolle zu finden und um zu verstehen, was es bedeutet, hier auf dem Land erwachsen zu sein mit Verantwortung, aber gleichzeitig eben auch mit dieser Offenheit für unterschiedliche Lebenswelten, für eine Realität, die den Kindern wirklich gut tut, aber auch ganz viel entzieht, was in der Stadt normal wäre. Ne? Also ich konnte damals weggehen, abends, als ich 15, 16 war. Und hier ist es schwierig. Ne? Also ich fand es tatsächlich ganz spannend, das mal zu eruieren und zu überlegen, wie geht es Kindern auf dem Land und wie geht es Erwachsenen auf dem Land?
Und wie ist dir es dann ergangen? Also das interessiert mich noch.
Es ging mir nicht gut die ersten Jahre hier, muss ich zugeben. Also ich war tatsächlich von dunklen Gedanken getrieben und die Umgebung war so schön, dass sie mich provoziert hat. Das hat sicherlich auch was mit meiner ganz speziellen Persönlichkeit zu tun. Aber ich fand es schwierig, eine Rolle zu finden außerhalb der Anonymität der Großstadt. Ich habe schnell sehr viele Menschen gekannt und die kannten mich und die erkannten mich auch und ich fühlte mich selbst von den Kühen des Nachbarn beobachtet, wenn ich draußen war und wusste nicht, wo ich hingehen soll, hatte das Gefühl, ständig was tun zu müssen, wohingegen man in der Stadt immer das Gefühl hat, allein die Fortbewegung ist so beschäftigend, dass man immer wichtig unterwegs ist. Also ich fand es schwierig tatsächlich. Was ich aber irgendwann sehr angefangen habe zu lieben, ist die Ressource Raum. Das, was in der Stadt fehlt, ist ja wirklich Freiraum zum Gestalten. Und das habe ich dann auch beruflich, aber auch privat angefangen zu genießen und gemerkt, dass es mir große Freude macht, Räume zu gestalten, Gastgeberin zu sein, Dinge zu träumen und dann auch zu realisieren, weil es eben möglich ist. Und darüber bin ich dann tatsächlich nach ein paar Jahren auch wieder so in einer Zufriedenheit angelangt, die mir bis heute erhalten geblieben ist. Und meinem Kind geht's außerordentlich gut hier. Aber der würde es wahrscheinlich auch woanders gut gehen. Wer weiß das schon?
Ja, Rainer, du wolltest doch direkt reagieren, glaube ich.
Ja, ich finde es nochmal interessant, dass man jetzt auch nicht, ne, wir sind ja jetzt ja auch nicht in so einer, das ist halt vielleicht auch das Problem, in diesen Formaten, die es dann gegeben hat, ne, mit Interviews in Zeitschrift XY oder eben dann diese NDR Nordstory, die hier uns porträtiert hat. Was schnell passiert natürlich ist, dass es wie so ein Werbefilm ist oder so, dass plötzlich so die tollen Seiten so präsent werden. Aber es ist natürlich auch ganz klar, wir bringen natürlich auch unsere Herausforderungen, unsere Problemstellungen irgendwie mit und die sind nicht plötzlich weg, wenn man hier auf dem Land ist. Für mich ist es nochmal immer eine Sondersituation gewesen, dadurch, dass ich halt eben schon vorher in Berlin freiberuflich ja als Schauspieler dann oder Musiker oftmals unter der Woche weg war und dann nur am Wochenende zu Hause war und dann wieder 3 Monate am Stück zu Hause, also nicht dieser klassische Rolle mit, man arbeitet halt von 9 to 5 und ist aber quasi jeden Tag da. Dadurch habe ich immer wieder die Möglichkeit natürlich dann so, ich bin dann unter der Woche in Berlin oder Hamburg oder Frankfurt. Und kann dadurch nochmal ganz anders natürlich die tollen Seiten hier genießen, merke aber auch ganz klar, es würde für mich überhaupt nicht mehr in Frage kommen, jetzt dauerhaft in der Stadt zu leben. Also diese Möglichkeit, dass ich hier halt wirklich einfach rausgehen kann, dass ich abends, früher als man geraucht hat noch, ist man halt rauchend dann nochmal vors Haus gegangen. Inzwischen mache ich das eben ohne zu rauchen. Aber dieses, ich kann jederzeit einfach mich nochmal mit meinem Stuhl auf die Wiese draußen setzen. So, das ist schon wirklich eine fantastische Lebensqualität, die ich absolut nicht mehr missen möchte. Und ich glaube, was die Kinder angeht, ist das natürlich so eine Kurve auch. Ne? Also wenn ich sehe, unser Sohn, der ist hier geboren und hier aufgewachsen, also da sind wir schon wirklich die ersten 6, 7 Jahre sehr nah an diesem Bullaby-Ideal. Der war halt einfach weg. Ne? Also ich musste nicht mit Latte Macchiato neben ihm auf dem Spielplatz sitzen im Prenzlauer Berg, sondern der war irgendwann weg. Dann wusste man nicht genau, okay, wo ist der jetzt? Ne? Während die Mädchen, die Töchter, als die hierher kamen mit 6, durften sie vorne bis zum Briefkasten gehen. Und bei ihm war es halt so, da hatten wir uns hier schon so weit akklimatisiert. Dann kam er irgendwann nach Hause und ich sagte, ja, Mensch, wo warst du denn die ganze Zeit? Ach ja, ich war noch Kartoffelroden mit dem Dings und dann waren wir noch da. Und dann, ja, aber du musst doch Bescheid sagen, wenn du irgendwie, ah, habe ich vergessen. So, ne? Also das... So, das ist schon, da ist wirklich nochmal, wo ich gemerkt habe, da ist schon wirklich so ein Ideal. Und klar ist dann irgendwann jetzt die Frage, okay, jetzt wird er 14, so, ne, bei den Schwestern war es dann auch ähnlich, die eine hat geritten, da war das klar, das war natürlich ein Vorteil hier gegenüber Berlin, aber wenn man Party machen will, muss man das halt selber organisieren, dann gibt's auch da Möglichkeiten oder man besucht halt seine Freunde in den Städten oder sowas, aber natürlich ist das so diese Zeit, wenn man aus dem Kindsein plötzlich auftaucht und merkt, man will hier in der Welt sein, man will halt irgendwie auch wilde Sachen machen, dann ist das, glaube ich, je nach Fall nochmal die Frage, wie die aussehen können.
Ja, aber ich würde sagen, da sind wir ja beim Thema. Es ist tatsächlich so, dass die Jahre, die ich jetzt hier bin, relativ viele Initiativen gestartet wurden, um das Leben der Jugendlichen auch wieder mehr zu gestalten und vor allen Dingen auch mit ihnen gemeinsam zu gestalten. Also es gibt zum Beispiel, waren gestern deine Kinder auch und meine Nachbarskinder alle bei der Ping-Pong-Party in Plattenlase, die wir vor ein paar Jahren da etabliert haben. Beziehungsweise es gab jetzt am Sonntag ein Jugendkino in Lüchow, was auch von den Jugendlichen selbst kuratiert wurde und umgesetzt wurde, was auch in der Stadt vielleicht so nicht hätte stattfinden können. Dadurch, dass es eben diese Räume gibt, die bespielbar sind, braucht es eigentlich nur Erwachsene, die in der Lage sind, diese Räume zu halten, damit Kinder und Jugendliche lernen, sie zu bespielen oder sie mit gemeinsam zu bespielen. Und ich habe das Gefühl, also das ist zumindest meine Perspektive aus meiner ganz subjektiven Warte, dass da im Moment gerade relativ viel passiert und wir versuchen so ein bisschen als erwachsene Kulturschaffende im Wendland die Räume so offen zu halten, wie es eben geht, damit Jugendliche auch ihre eigenen Veranstaltungen planen und umsetzen können. Das erreicht natürlich nicht immer alle. Es gibt auch viele Jugendliche, die sagen, sie möchten einfach nur chillen und das sei ihnen vielleicht auch gegönnt. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Stadt im Moment gerade für Jugendliche, was ich so mitbekomme aus dem Freundeskreis, fast eine größere Herausforderung ist, weil das Überangebot riesig ist, weil es sehr teuer ist und ja, weil du nicht mitgestalten kannst oder selten.
Ja, vielleicht aber noch kurz eine Rückfrage, Antonia, an dich. Ist das auch das, was ihr mit Quartier 4 macht, dass ihr einen Raum schafft, der eben auch für junge Menschen ist?
Ja, genau. Also die Idee von Quartier 4 war von Anfang an, einen Raum zu öffnen für Begegnungen nach der Pandemie. Also es war sozusagen ein ganz klarer Fokus darauf, dass man gut durchlüftete Orte schafft, an denen sich Menschen wieder begegnen, die sich jetzt lange Zeit nicht begegnet sind.
Ihr habt doch angefangen mit Pantoffelkino, oder was war das erste? Und dann, wir hatten es gerade eben auch mit
Puschen-Kino.
Und weil eben meine Frau eben auch beim Quartier 4 ist und das ist schon natürlich erstaunlich, was sich da auch entwickelt hat. Und ich glaube, das ist was, vielleicht könntest du da auch nochmal dann was dazu sagen, also wo sich dieser Verein hin entwickelt hat und wie das aber auch ist, weil es ja wirklich, ihr habt da inzwischen ja auch ein ganz gutes Geschick und habt da auch unglaublich viel Zeit investiert zu recherchieren, was es für Fördermöglichkeiten gibt. Aber dass es diese Fördermöglichkeiten eben tatsächlich auch gibt, ne? Und was ihr da jetzt, die Formate, die ihr da jetzt eben gefunden habt, die eben zwischen weit über Puschenkino hinausgehen sollen.
Ja, genau, nee, das war der Start. Da ging es halt tatsächlich darum, im Dorf ein Kino zu etablieren mit Kindern für Kinder. Und das ist lustig, weil das Puschenkino ist ein stehender Begriff. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in den Dörfern sogenannte Nachspielorte installiert. Das heißt, wenn große Filme in den großen Städten gezeigt worden waren, dann kamen die irgendwann auf die Dörfer. Und da sind die Leute dann im Wohnzimmer von einer Person, die dann vielleicht die Kneipe hatte oder so, zusammengekommen in Puschen, weil man musste ja nicht weit laufen, und haben sich diese Filme angeguckt. Das war dann ein paar Monate, nachdem die Filme ihr Geld eingespielt hatten, ne? Also es war sozusagen die Möglichkeit der Landbevölkerung, an das kulturelle Repertoire der Städterinnen anzuschließen. Genau, das war unsere Idee und da haben wir mit angefangen in Beelitz, in dem kleinen Dorf, in dem wir wohnen, und sind dazu übergegangen, dann auch mit Hilfe von Alexandra, der Frau von Rainer, und anderen engagierten Kunstschaffenden und auch Künstlerinnen, Angebote für Kinder und Jugendliche zu machen, und zwar erstmal sehr dezentral, weil wir festgestellt haben, dass es eben für Kinder schwierig ist, Angebote selbst zu erreichen, ohne dass die Eltern sie fahren. Das wäre jetzt, hätte ich einen Spruch erheben können, vorhin auch noch ein Punkt gewesen, einer Beschäftigung, der man hier sehr häufig nachgeht, nämlich Kinder von A nach B zu bringen, ne, oder Menschen, die nicht Auto fahren können. In diesem Falle sind es unsere Kinder. Aber genau, die Idee war, auf den Dörfern dezentrale Kultur- und Kunstangebote am Nachmittag, in den Ferien, am Wochenende zu etablieren, wo Kinder freiwillig ohne Einflussnahme ihrer Eltern hingehen oder fahren können. Und das waren die ersten Jahre unserer Arbeit, bis wir gemerkt haben, wir erreichen vor allen Dingen Kinder aus relativ wohl situierten Familien mit Eltern, die sich sowieso Gedanken machen, die, man muss auch dazu sagen, viele, die auf den Dörfern wohnen, sind nicht die ärmsten Familien, die hier leben, sondern wenn wirklich Menschen mit sozial schwächeren Einkommen oder auch mit geflüchtetem Hintergrund oder sowas aufs Land kommen, dann kommen die eher in die Kleinstädte und leben da in sehr kleinen Wohnungen und haben von der Ressource Raum nicht so viel. Deswegen sind wir irgendwann dazu übergegangen, über Förderprojekte auch nach Lüchow zu gehen, haben dann von der Samtgemeinde dort das Untergeschoss eines alten Rathauses, also eines Leerstands, bekommen für 3 Jahre. Wir sind jetzt gerade am Ende des ersten Jahres angekommen und machen dort eben gerade ein riesengroßes soziokulturelles Projekt, wo es nicht nur darum geht, dass Quartier 4 seine Kunstangebote macht, sondern wir eigentlich die gesamte Zivilgesellschaft Lüchow-Dannenbergs aufgerufen haben, an diesem einzigen Transitort, nämlich dem Busbahnhof, gelegen zwischen Schulzentrum, Jezelufer und neuem Rathaus, dort Kultur, Politik, Diskurs und Spaß stattfinden zu lassen, auch im weitesten Sinne. Und eben auch einfach ein Ort zu sein, an dem Menschen sich begegnen, die sich sonst nicht begegnen würden, weil wir einfach hier in einer Region leben, wo, glaube ich, ein Mensch auf 38 Quadratkilometer kommt. Da begegnet man sich halt einfach nicht so oft. Genau, also Quartier 4 ist sozusagen eigentlich zu so einer Idee von Soziokultur auf dem Land geworden und engagiert sich mit allen möglichen unterschiedlichen Initiativen. Wir versuchen, die Landfrauen mit reinzuholen, haben uns gestern mit der SPD-Fraktion getroffen, sind mit dem Jugendzentrum im Kontakt, holen irgendwie Leute ran, von denen wir wissen, dass sie besondere Begabungen haben, und versuchen auch Jugendliche eben dazu zu bringen, mit uns, für uns zu arbeiten und ihre eigenen Ideen einzubringen. Das ist die Idee, dass man dadurch auch einen Generationenwechsel schafft in Bezug auf diese kulturstarke Region und den jungen Leuten, die hier aufwachsen, für die das alles so normal ist, auch zeigt, was man bewegen kann durch kulturelle Arbeit, was es für Räume gibt, die sie vielleicht gar nicht sehen, weil diese ganzen Werkstätten und wahnsinnigen Scheunengebäude mit Möglichkeiten des Aktivseins, die sind ja nicht für alle ständig zugänglich, ne? Und die Jugendlichen interessiert es vielleicht auch nicht so sehr. Aber zu sehen, was das Land für Ressourcen und Möglichkeiten bietet, das versuchen wir mit unserer Arbeit auch zu stärken.
Und da seid ihr dann auch richtig dran, irgendwie Gelder zu akquirieren und zu schauen, wie kann es auch langfristig weitergehen. Das quasi, du hast gesagt, erstmal 3 Jahre, das heißt, es ist wie eine Art Testphase, oder was ist euer Plan noch damit?
Genau, also die kulturelle Landpartie im Gegensatz zu der Arbeit, die ich mache, ist ja tatsächlich unabhängig von Fördermitteln, was ich sehr interessant und wichtig finde und tatsächlich auch zukunftsweisend, denn wir befinden uns gerade in einer politischen Situation, in der eher rechte Parteien relativ häufig versuchen, gerade der Soziokultur Steine in den Weg zu legen oder überhaupt kulturellen Initiativen Steine in den Weg zu legen, indem sie versuchen, Gelder zu kürzen, Anfragen zu stellen, die bürokratische Riesenhürden verursachen. Also, ne, es geht sozusagen im Moment gerade eher in eine dystopische Richtung, was die Kulturförderlandschaft betrifft. Aber wir sind total dankbar für all das, was es an Kulturfördermitteln gerade auch für ländliche Regionen in den letzten Jahren gab. Und da sind wir tatsächlich auch inzwischen relativ gut vernetzt mit der Bundesvereinigung für Kinder- und Jugendbildung, die sitzen in Berlin, dann dem Landesverband Soziokultur in Hannover, aber auch dem Bundesverband für Soziokultur, die tolle Programme ausschreiben regelmäßig unter dem Titel wie Allzeitorte oder Allerland gab es. Wir sind jetzt gefördert von einem Programm, das heißt Lokal, da geht es um Netzwerke für Kultur und Engagement, und dafür nutzen wir eben diese 3-Jahres-Zwischennutzungsphase, die uns von der Samtgemeinde gestattet wurde, im alten Rathaus in Lüchow. Da nutzen wir diese Zeit, um das kulturelle Leben Lüchows und diesen ungenutzten Raum zu beleben und vielleicht auch ein bisschen den Menschen, die wir überzeugen wollen, auch von dieser Idee, dass es soziokulturelle Räume in Städten braucht, denen zu zeigen, dass es sich lohnt, da rein zu investieren. Und das muss auch das Ziel sein, dass solche Orte irgendwie auch zivilgesellschaftlich getragen werden können, zumindest für Zeiten, in denen öffentliche Fördergelder knapper werden. Und da sehen wir im Moment gerade so ein bisschen auch die Krux, ne, dass man es schafft, Menschen, wie Rainer vorhin gesagt hat, auch aus unterschiedlichsten sozialen Strukturen mit unterschiedlichen Ideen, Meinungen, politischen Einstellungen, Erfahrungen ja auch, Perspektiven, die dazu zu bringen, zu merken, wir haben eigentlich relativ viele gemeinsame Ziele und Interessen und wir brauchen relativ ähnliche Dinge im Leben. Und da, glaube ich, kann man mit Kultur ganz schön viel bewegen auch. Also auch was das Nachdenken darüber betrifft. Das bedeutet nicht, dass jeder unbedingt gerne ins Kino gehen soll oder in die Oper oder Musik hört oder sowas. Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist es, dadurch irgendwie Gedankenanstöße zu geben und gesellschaftliche Räume zu öffnen, in denen Begegnungen stattfindet, vielleicht auch ein bisschen gestaltete Begegnungen, so dass Menschen ins Gespräch kommen und sich darüber im Klaren sind, dass es wichtig ist, sich gegenseitig zu fragen, wer man eigentlich ist, was man eigentlich denkt und was man mit etwas bezwecken will und nicht einfach davon auszugehen, dass man ja sowieso dem anderen nichts gönnen sollte oder so. Ne? Also es geht einfach wirklich um ein Verständnis füreinander. Das ist das, was wir versuchen zu erreichen.
Ja, vielen Dank. Finde ich wirklich sehr spannend, was alles passiert. Und wir sind eigentlich schon ein bisschen so, dass wir am Abschluss angekommen sind. Und ich würde deshalb gerne nochmal auf die kulturelle Landpartie auch zurückkommen. Und das aber gerne mitnehmen, was du gerade gesagt hast mit den Fragen stellen oder überhaupt Fragen stellen, wie es einem geht oder was passiert eigentlich an dem Ort. Und ist natürlich die kulturelle Landpartie ein ganz toller Moment, wo ja viele Menschen zusammenkommen, sei es die Menschen, die dort leben, genauso wie die Menschen, die einfach interessiert sind, was im Wendland passiert. Wenn ihr jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaut, was glaubt ihr, wohin wird sich die kulturelle Landpartie entwickeln? Oder wo habt ihr auch das Gefühl, da können wir noch besser werden oder da wollen wir hin?
Na, ein großes Thema ist tatsächlich auch die ökologische Herausforderung. Also es gab auch schon Überlegungen, ob wir von der Zeit im Frühjahr oder ist ja meistens Mitte Mai bis Anfang Juni, wo die ganze Natur erwacht und wenn hier wirklich so viele Leute sind und aufgrund der dezentralen Veranstaltungsorte sind natürlich auch sehr viele mit dem Auto unterwegs und das ist natürlich für die Natur immer schon einfach eine große Herausforderung. Wir haben verschiedenste Formate da auch versucht. Wir hatten eine Buslinie, die sozusagen so verschiedenste Orte angefahren hat. Das ist aber auch finanziell nicht wirklich zu stemmen gewesen. Wir versuchen jetzt, also ich glaube, eine Möglichkeit, gerade jetzt auch mit E-Bikes, ist tatsächlich, dass man entweder gleich mit der Bahn anreist oder dass man das Auto irgendwo stehen lässt und dann mit dem Fahrrad, das kann man auch mit der Familie, mit Kindern super machen, da mit dem Fahrrad unterwegs ist, um halt zu sehen, dass man ein bisschen da von diesem Autowahnsinn wegkommt. Für mich ist es total wichtig, diese Diversität weiter zu leben und gleichzeitig in der Unterschiedlichkeit davon, was man für Vorstellungen hat und wie man selber da rangeht, quasi gemeinsam weiter an so einer Idee zu feilen und weiter sich gemeinsam auseinanderzusetzen, auch mit Leuten, die vielleicht ganz andere Vorstellungen haben oder die was ganz anderes wollen. Und ich würde mir wünschen, dass wir in so einer Richtung weiter auch im Rahmen der kulturellen Landpartie diese Fähigkeit, eine andere Meinung auszuhalten, weiter schulen und natürlich auch ganz klar unsere roten Linien haben und sagen, okay, wo ist der Moment, wo ich sage, es kann sein, dass du frustriert bist, es kann sein dieses und jenes, Aber das ist kein Grund, eine nachgewiesen rechtsextreme Partei zu unterstützen. So, ne, dass man wirklich sagt, wie weit kann ich gehen, indem dass ich versuche, das Gegenüber zu sehen und versuche das und wo ist aber auch der Moment, wo ich sagen muss, okay, hier ist eine rote Linie, das ist sozusagen nicht mehr für ein demokratisches Miteinander dann tragbar. So, und da bin ich total gespannt und glaube, dass wir da, wie wir alle wissen, große Herausforderungen haben.
Ja, Antonia, was glaubst du, wo geht die Reise hin?
Ja, ich bin ganz inspiriert von dem, was Rainer da gerade gesagt hat. Wir hatten tatsächlich gestern nur noch mal ganz kurz vorgeschaltet zu dem, was ich glaube, was die KLP sein wird oder soll. Haben wir gestern PolitikerInnen aus dem Stadtrat und aus dem Samtgemeinderat getroffen. Eigentlich waren es keine PolitikerInnen, sondern es waren nur Politiker. Also ich muss das Ganze gar nicht gendern. Genau, und wir saßen da als Projektteam vom Kubus, so heißt das soziokulturelle Zentrum Quartier am Busbahnhof, das wir eben gerade aufbauen. Wir haben uns an dem Tag, den ganzen Tag nochmal damit befasst, was eigentlich alles schon passiert. Also es sind über 33 Initiativen, die da inzwischen jede Woche bis zu zweimal ihre Programme veranstalten. Es sind über 200 bis 300 Menschen, die da wöchentlich ihre Freizeit verbringen. Und diese Fraktion kam uns besuchen und ich würde sagen, die Hälfte der Herren waren extrem kritisch bis negativ gestimmt, hatten keinerlei Erwartungen an uns. Und der eine hat das in Worte gepackt und das wollte ich nochmal kurz teilen. Er meinte, er hätte erwartet, jetzt von auf links gestrickten Emanzen die Welt erklärt zu bekommen. Das war so der Satz, von dem ich dachte, Mensch, cool, dass du das sagst. Weil wie soll ich denn reagieren, wenn ich nicht weiß, dass das deine Erwartung an uns ist? Ne? Also und nicht, dass ich mich dafür jetzt, also vielleicht bin ich eine linksgestrickte Emanze und möchte irgendwelchen Leuten die Welt erklären, aber in dem Fall war das gerade nicht mein Ziel und auch gerade nicht das, womit ich mich am meisten identifiziert habe, sondern es ging mir darum zu zeigen, was wir für einen wahnsinnig wichtigen Ort für die Lüchower Stadtgesellschaft geschaffen haben, nämlich einen Ort, an dem Leute sich mit ohne Konsumzwang begegnen können, gemeinsam tanzen in Gruppen, wo Leute von 3 bis 70 teilnehmen, was ich noch nie gesehen habe vorher, wo ein Geflüchteter aus der Geflüchteten Unterkunft mehrfach die Woche Tanzangebote macht und unglaublich glücklich ist, mal rauszukommen aus seiner Unterkunft. Also es ist so total divers, ne? Ü65-Theater trifft, Kriegsdienstverweigerungsberatung trifft, offenes Atelier für Kinder trifft, Reparaturwerkstatt, wo nur Nerds rumsitzen und das Gefühl haben, sie möchten eigentlich am liebsten nur mit Schraubenziehern hantieren und sich nicht unterhalten müssen. Das ist tatsächlich etwas, was ich mir wünschen würde, dass auf der kulturellen Landpartie auch diese Art von Vorurteilen irgendwie von einer realistischen Einschätzung des Gegenübers abgewechselt würde.
Ja, vielleicht musst du noch hinzufügen, dass dieser Politiker oder diese Politiker, die da doch wirklich große Vorbehalte hatten, hinterher restlos begeistert waren. Also die waren wirklich, die waren ziemlich sprachlos. Und in dem Zusammenhang kam das dann auch nochmal, dass sie gesagt haben, also ehrlich gesagt, das war das, was wir so erwartet haben. Und genau, und sie waren dann doch ziemlich platt, was ihr da geleistet habt inzwischen.
Ja, das stimmt. Wir hatten das Gefühl, er hätte sich beinahe für das Family Dance and Fun Programm angemeldet. Nee, genau. Und genau, in Bezug auf die kulturelle Landpartie glaube ich tatsächlich, dass solche Orte helfen, weil es kann nicht sein, dass sich sämtliche kulturelle Aktivität immer nur auf diese 12 Tage beschränkt. Ich glaube, man muss eine Gesellschaft auch außerhalb dieser 12 Tage zusammenführen und gemeinschaftlich üben, was Kultur bedeuten kann für eine Gesellschaft, weil das ist ja das, was diese Initiative, die jetzt schon so alt ist und aus einer Widerstandsbewegung mit einem gemeinsamen Ziel erwachsen ist, was sie uns lehren kann eigentlich. Und dass wir im Moment gerade vielleicht keinen gemeinsamen Feind oder kein gemeinsames Ziel haben, ist, glaube ich, ein Trugschluss. Wir wissen es nur noch nicht und wir haben uns nur noch nicht so ganz geeinigt vielleicht, aber ich glaube eigentlich, dass jeder Mensch ähnliche Feinde und Ziele haben kann.
Ja, vielen Dank. Ich finde, ihr habt beide einen wirklich sehr inspirierenden Einblick gegeben, wohin die Reise weitergehen wird. Und ich finde es auch schön zu hören, wie ihr selbst bei der kulturellen Landpartie eben diese demokratischen Prozesse ja lebt und gleichzeitig auch schafft, das lebendig weiterzutragen. Und da bin ich genauso gespannt wie ihr, was da entstehen wird. Und ja, somit sind wir am Abschluss und wir haben da immer eine...
Kommst du denn vorbei?
Also ich werde auf jeden Fall meinen Kalender eintragen und hoffe, dass ich es schaffe. Aber es steht fett im Kalender, dass ich auf jeden Fall ins Wendland komme. Und ich hoffe, es wird die kulturelle Landpartie dieses Jahr. Und sonst komme ich aber auch so bei euch vorbei. Es gibt ja viel zu sehen, wie ich ja hier mitbekommen habe. Ja, und damit sind wir eigentlich schon beim Abschluss. Wir haben da immer so eine kleine Tradition und das nennt sich das Landü-Ei. Und das wollen wir jetzt gemeinsam auspacken. Und einfach ganz kurz die Frage an euch, welcher Fakt, welche Beobachtung oder auch einfach eine kleine Anekdote über das Leben bei euch auf dem Land, was hat euch da zuletzt überrascht?
Also ich weiß nicht genau, ob das unbedingt das trifft, was du jetzt erwartest, was mich wirklich immer jedes Jahr neu frappiert. Und das hat auch einen gewissen Bezug zur kulturellen Landpartie und das zeigt dann eben doch auch so ein bisschen das, die Vanitas sozusagen, das vergebliche Tun, was man immer hat. Wir haben diese Häuser, in denen wir hier wohnen, die haben die sogenannten Uhlenlöcher. Das sind im Giebel, oben im Giebelspitz kleine Löcher. Die waren ursprünglich mal dazu da, als es noch offene Feuerstellen gab, dass der Rauch abziehen konnte. Sie heißen Uhlenlöcher, weil da eben auch die Eulen oder andere Käuze reinfliegen konnten und vielleicht irgendwelche Mäuse gejagt haben auf dem Dachboden. Und bei uns ist es so, wir haben auf dem Dachboden lagern wir verschiedenste Sachen. Und jedes Jahr ist es so, dass die Tauben, die es hier gibt, über wirklich Tage und Wochen einzelne Zweige sammeln und sie in diese Uhlenlöcher schmeißen. Ich habe das lange nicht verstanden. Es sind jedes Jahr ist auf dem Dachboden sind riesige Haufen, Reisighaufen, die also wirklich schon also bis so einen Meter Umfang dann haben, meistens zwei davon. Und ich habe dann irgendwann gelernt, dass die Tauben Felsenbrüter sind. Das heißt, die haben ursprünglich in irgendwelchen kleinen Felsenlöchern ihre Nester gemacht. Da haben sie dann drei, vier so Zweiglein reingeworfen. Und es hat einen dann doch als was schon sehr erschütternd, dass wenn man sieht, wie sie also stundenlang über die Wiese laufen und viele, viele verschiedene Stöckchen aufheben, um sie wieder wegzuwerfen und dann die ausgewählten Stöckchen da reinwerfen und es wird nie, nie, nie ein Nest daraus werden. Und meine Frau hat jetzt entschieden, dass sie für diese KLP ein Kunstprojekt daraus machen möchte. Sie wollen also diese zwei Haufen, die auf dem Dachboden sind, vorsichtig nach unten befördern und werden dem eine Aufmerksamkeit verleihen und den Tauben, die da mit großer Liebe an diesem vergeblichen Werk sind, um denen einen gewissen Fokus mal zu geben.
Genau, sich den Taubenhaufen anzugucken in Süßmilchs Salon. Genau, ich habe tatsächlich meine Hausaufgabe nicht gemacht, aber ich kann sagen, dass ich jedes Jahr aufs Neue überrascht bin, dass es erst Anfang Mai wieder richtig grün ist. Der Winter ist hier wirklich, finde ich, meistens einen Monat zu lang. Ich denke immer, im April muss es doch schon wieder grün sein. Und als ich mal einen Filmdreh gemacht habe mit 120 Menschen auf dem Rundling, Wendland-Wimmel-Film hieß das, für die UNESCO-Bewerbung des Wendlands, da habe ich gemerkt, erst Ende April werden die Bäume wieder grün.
Aber dann ist es so schnell, dass man wirklich denkt, Moment, was ist denn jetzt passiert? Und wenn ich jetzt hier gerade rausschaue vom ersten Stock auf die Wiese, dann bin ich wirklich erschüttert, wie das jetzt wieder passiert ist. Also man hat zweimal nicht hingeschaut und auf einmal ist alles grünt und blühend.
Das ist jetzt auch für diese Zuhörer hier wahrscheinlich ein echtes Städterinnen-Überraschungsei gewesen, ne?
Ja, wir haben ja ZuhörerInnen aus allen Kontexten. Daher vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Und ja, wenn man noch mehr Infos haben will oder irgendwie auch Links folgen will zur kulturellen Landpartie, wir packen alles zu den Projekten, die ihr genannt habt, aber auch zur kulturellen Landpartie natürlich in die Shownotes. Und ich glaube, nicht nur ich bin jetzt neugierig geworden, was dort alles wirklich passiert. Und ich kann nur empfehlen, einfach mal hinzufahren und selbst mitzuerleben, wie es dann vor Ort ist. Also schön, dass ihr bei uns im Podcast wart bei Landaussichten. Und ja, vielen Dank und weiterhin ganz viel Erfolg mit der kulturellen Landpartie und euren weiteren Projekten.
Ja, vielen Dank.